Dr. Markus Trier hat viele Jahre in einem Zeittunnel gearbeitet, einem Zeittunnel für Archäologen, der durch den U-Bahn-Bau in Köln möglich geworden ist. 2000 Jahre Kölner Stadtgeschichte wurden von ihm und seinem Team akribisch unter die Lupe genommen. Und das hat Dr. Trier gerne gemacht, denn er ist nicht nur ein leidenschaftlicher Archäologe und seit einem Jahr Direktor des Römisch-Germanischen Museums, sondern auch gebürtiger Kölner. Guten Tag, Herr Dr. Trier.
Guten Tag.
Time Tunnel, so hieß in den 70er Jahren eine Science-Fiction-Serie, wo zwei amerikanische Wissenschaftler durch die Zeiten gebeamt wurden. Sie nicken wissend. Kennen Sie diese Serie?
Also ich erinnere mich nur schemenhaft daran, aber ich habe sie, glaube ich, ab und zu gesehen.
In welche Zeit würden Sie sich denn gerne beamen lassen?
Es gibt sicherlich viele Zeitepochen hier in Köln, die spannend waren, aber ich habe eine Leidenschaft für das frühe Mittelalter, das heißt den Übergang von der römischen Zeit in das Mittelalter, also etwa die zweite Hälfte des ersten Jahrtausends. Und wahrscheinlich würde ich mir gerne angucken, wie das fränkische Köln ausgesehen hat.
Was würde Sie daran interessieren?
Es ist eine spannende Zeit. Auf der einen Seite der Untergang, bitte in Anführungszeichen, der römischen Kultur, die eben die Stadt auch in dieser Zeit viel stärker geprägt hat, als man das früher dachte. Und auf der anderen Seite eben neue Stadtherren, sprich die fränkischen Geschlechter und Familien, die in die Stadt hineinkommen. Und so einen Mix aus romanisch-germanischer Kultur, Multikulti, wenn man so will, schaffen. Und das war sicherlich eine bunte Zeit, die viele Facetten aufgewiesen hat. Und ich würde sie mir gerne angucken.
Time Tunnel lief in den 70er Jahren. Und in dieser Zeit waren Sie ein Schulkind. War da auch schon bei Ihnen so ein Hang, in der Erde und in der Geschichte zu graben?
Ich glaube tatsächlich, dass es aus dieser Zeit resultiert. Ich war auf einem Kölner Gymnasium, zumindest ziemlich lange, und bin da altsprachlich erzogen worden, hatte also viel mit Antike im Allgemeinen zu tun und habe mich auch immer für Sagen und Kulturen des Mittelmeergebietes vor unserer Zeitrechnung interessiert.
Mehr als für Fußball?
Nee, das habe ich auch immer sehr interessant gefunden. Das tue ich auch heute noch, offen gestanden. Aber Interesse an der Antike schließt ja Interesse an der Jetztzeit nicht aus. Im Gegenteil, das sollte man gut miteinander verbinden.
Hatten Sie denn überhaupt schon mal einen anderen Berufswunsch, denn Archäologe zu werden oder Historiker?
So wie man das als Jugendlicher oder junger Erwachsener tut. Es gab auch Phasen, in denen ich gerne Architekt oder Innenarchitekt geworden wäre. Aber nach Abschluss der Schule begann das Studium und die Entscheidung für die Archäologie im Allgemeinen oder die Vor- und Frühgeschichte und das Frühmittelalter im Speziellen waren dann gefunden. Und das erwies sich praktisch von der ersten Veranstaltung an als Volltreffer.
Jetzt könnten ja die Eltern gesagt haben, das ist ja fast brotlose Kunst. Wer kommt denn da auch schon weiter in der Archäologie? Ein bisschen in der Erde bohren und hoffen, noch irgendwelche Projektaufträge zu bekommen. Waren Ihre Eltern so skeptisch oder fanden Sie das eine gute Idee von Ihnen?
Meine Eltern haben das eigentlich immer unterstützt. Man muss dazu sagen, dass die Familie seit eigentlich mindestens zwei, eher drei Generationen auch in der Kulturgeschichte Kölns vor allem unterwegs ist. Und von daher gab es keine Akzeptanzprobleme gegenüber Geisteswissenschaften oder Kulturwissenschaften im Allgemeinen und auch nicht Archäologie.
Gibt es denn für Sie so etwas wie typisch kölsch-katholisch?
Ich denke, das gibt es auf jeden Fall. Ich habe das zumindest in meiner Jugendzeit und Kinderzeit so erlebt. Meine Großmutter hat für viele Kölner Kirchen, aber auch Privatsagen im Rheinland und weit darüber hinaus als Restauratorin gearbeitet. Sie hatte mal den Spitznamen die Mutter der Madonna und hat mit dieser restauratorischen Arbeit an vielen Städten praktisch Spuren hinterlassen und natürlich auch viele Vertreter der Kirche waren bei uns und im Atelier. Es war alles ein Gebäudetrakt, wenn man so will, praktisch tagtäglich anwesend und vor Ort und ich bin mit vielen von ihnen groß geworden. Von daher, das war ein Teil des Alltages.
Erstkommunion war natürlich mit im Programm einer katholischen Familie. Waren Sie auch mit auf der Gottestracht?
Also ich bin für einige Jahre, weil mein Vater Rektor der Kunstakademie in Düsseldorf war in den 60er und frühen 70er Jahren, war ich für einige Jahre in der Düsseldorfer Diaspora, wenn man so will, wo ich mich aber auch wohlgefühlt habe. 4 Jahre im linksrheinischen Düsseldorf in Oberkassel wohnend und die Erstkommunion und die Jahre danach habe ich tatsächlich in Düsseldorf verbracht und bin dann erst später wieder nach Köln zurückgekehrt.
Gut, man muss ja auch Auslandserfahrung mal machen. Wie hat denn Sie das katholische Familienleben überhaupt geprägt? Also Köln-Rheinisch, sagen wir mal, ist ja auch der liebe Jott, isn't it so? War es bei Ihnen strenger?
Nee, definitiv nicht. Es war rheinisch-katholisch und insofern liberal und offen und ich denke, mit den Freiheiten versehen, die man ja vielleicht auch als Kind wirklich braucht und nimmt. Also es war nie streng.
Ihr Vater hatte auch eine besondere Beziehung zu einem kirchlichen Würdenträger, der heute der Bischof von Würzburg ist, Dr. Friedhelm Hofmann. Wie sah die aus?
Ja, der heutige Bischof von Würzburg, Herr Hofmann, ist ja auch Kunsthistoriker und mein Vater war sozusagen ja der wissenschaftliche Dozent, der Professor, der den Ausbildungsweg des Kunsthistorischen mitgegangen ist. Und von daher ist Herr Hofmann der Familie auch nicht nur über meinen Vater, sondern auch über meinen Onkel Handrier, den Maler, und über meine Großmutter, die Grete Brabender, eben sehr eng verbunden.
Das ist so etwas wie Ihr Familiengeistlicher?
Das weiß ich nicht, ob man das so sagen darf, aber wir haben alle Familienmitglieder haben eine enge und sehr herzliche Beziehung zu Herrn Hofmann.